Chaos Praxis. Juhu! Hier ist Denise.
Hallo. Hier ist Ninja, hi.
Ich bin gerade hingefallen, Ninja. Eben gerade mit meinem Fahrrad. Bin Fahrrad gefahren und auf einmal ist mir das Rad weggerutscht. Ich weiß nicht genau warum, weil ich bin auch nicht um eine Kurve gefahren. Es war auch nicht rutschig, es war auch kein Laub oder so auf der Straße. Ich bin einfach weggerutscht und bin dann so auf dem Bauch noch ein bisschen die Straße lang geschlittert, wie so eine Robbe, die an Land kommt.
Unangenehm.
Und es kam dann so ein älterer her. Ja, ich glaube schon, ich konnte noch nicht nachgucken. Also mein Knie tut weh und ich habe so eine Schürfwunde am Arm. Und es kam dann so ein älterer Mann und der hat mich sofort gerettet. Hinter mir kamen noch Radfahrer, die haben mich angemeckert. Und ich so, Ich bin hingefallen. Kann ich mal den Weg gehen? Also sie haben auch wahrscheinlich nicht gesehen, dass ich gerade aufgestanden bin.
Nee, trotzdem.
Ja, und dann hat mich dieser Mann ganz süß, hat gesagt, sie dürfen noch nicht zu schnell aufstehen, ganz langsam machen und war so ganz, ganz fürsorglich. Hat mir dann auch erzählt, wie ihm das mal passiert ist und so. Und dann hat meine Uhr mich gefragt, die hat dann immer so gepiept. Ich dachte, was piepst denn hier? Jetzt bin ich so dahin gefallen, jetzt höre ich auf einmal so ein Piepsen. Und dann hat meine Uhr mich gefragt, ob ich hingefallen bin.
Ja.
Und dann konnte ich halt hätte ich einen Notruf absenden können. Und ich habe dann aber angeklickt, mir geht's gut. Dann hat sie nochmal gefragt, was dann genau passiert ist sozusagen. Also mehrere Antwortoptionen. Ja. Und dann habe ich angeklickt, ich bin wirklich hingefallen, aber ist alles okay. Und da war ich irgendwie beruhigt, dass wenn ich die Uhr umhab, dann kann ich auch einfach im Wald umfallen. So
bei diesen iWatches oder Apple Watches, dass die zum Beispiel auch, also so der Hauptgrund ist, dass wenn du einen Autounfall hast und du bist nicht mehr in der Lage, dein Handy irgendwo rauszuholen und anzurufen, dass du dann quasi leichter über die Uhr Notruf absetzen kannst. Die reagieren zum Beispiel dann aber auch, wenn man in einer Achterbahn sitzt.
Ach so, echt? Siehst du das? Also das ist ja ein deutliches Zeichen dafür, dass eine Achterbahnfahrt ist eigentlich wie ein Unfall haben. Also warum bezahlt man Geld dafür?
Weil Spaß.
Habe ich übrigens noch nie verstanden. Macht dir das Spaß? Bist du so jemand, der so Bock hat?
Ja.
Boah, ich finde, es ist einfach der absolute Albtraum. Richtig,
aber ich finde
richtig
so
schlimm.
Ich kann von meinem letzten Sturz erzählen. Mir ist sowas ja auch immer ultra peinlich. Also warum? Aber mir, weißt du, so wenn alle Leute das sehen.
Das ist allen peinlich. Nee, mir ist gar nichts passiert.
Ja, ich habe am 2.3. Oktober ja in Hamburg moderiert und bin dann am 2. Nach der ganzen Tagesmoderation zurück ins Hotel gefahren und wollte aus der U-Bahn aussteigen in Hamburg. Und irgendwie war diese Stufe zum Aussteigen viel höher, als ich gedacht habe. Und ich hatte auch noch so das Handy in der Hand und bin dann wirklich so vor allen Leuten aus dieser U-Bahn rausgestürzt. Auch so richtig so auf die Fresse. Nochmal mein Handy so weggeschmissen nach vorne und dann so rausgerutscht auf den Bauch, so rausgefallen. Es hat auch
Schweine wie so eine kleine Robbe.
Ja, ich habe auch am Finger geblutet, also mit allen Stellen, wo ich gebremst habe und so.
Ich auch was.
Und dann ist sofort aus, ich natürlich mein erster Gedanke, oh nein, ist mein Handy kaputt. dann ist sofort so ein jüngerer Typ aus der U-Bahn rausgesprungen und wollte mir helfen und seine Freundin stand da auch so mit aufgerissenen Augen. Ich so, nein, nein, steig wieder ein, ich wollte jetzt nicht auch noch die U-Bahn aufhalten und so, ne?
Und er so, aber dein Handy ist kaputt.
Nee, und er so, alles okay, wirklich alles okay. Ich so, ja, ja. Und dann hat man ja auch so einen krassen, ich habe dann gleich auch immer so Adrenalin und Kreislauf und man, weißt du, so eigentlich will ich da nur weg. Es ging dann nach kurzer Zeit wieder.
Man muss wirklich, so wie dieser Mann gesagt hat, erst einmal kurz liegen bleiben und checken, ist alles okay. Weil der Impuls ist so, aufstehen, so tun, als wäre nichts. Ich war übrigens,
apropos, das war mein Impuls. Ja, ja.
Unangenehme Momente. Und es sollte einem nicht unangenehm sein. Wenn man stürzt, niemand lacht, außer Leute, die zu viel. Es gibt ja nur im Deutschen das Wort Schadenfreude, ne? Das ist ja ein deutsches Wort. Ich glaube, im Englischen sagt man auch Schadenfreude. Also das deutsche Wort Schadenfreude, weil es gibt es in nicht vielen Sprachen. Aber nur wenn man deutsch ist, dann hat man Schadenfreude. Nein, wollte ich nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn man zu viel Stan und Ollie geguckt hat, dann lacht man vielleicht mal ganz ein bisschen. Wie zum Beispiel, ich habe nicht gelacht, ich habe es mir verkniffen. Ich war mit Freundinnen vorgestern oder so beim Italiener. Fand ich voll schön, weil so eine Freundin gesagt hat, hey, Mädelsabend, und hat so eine WhatsApp-Gruppe gegründet und hat gesagt, wir wollen uns wieder sehen. Das sind wirklich Leute, die habe ich gefühlt Jahrzehnte nicht gesehen. Und dann hat sie so einen Tisch reserviert in so einem ganz feinen Restaurant, in dem wir alle noch nie waren, am Arsch der Heide. Also richtig weit draußen auch, in so einem Fachwerkhaus, super, super schick. Und da war dann halt, das war dann alles so ein bisschen gehobene italienische Gastro, aber halt auch nicht so bis zum Ende geil. Also so, wenn es so richtig geil ist, dann kann ich das ja total feiern. Aber es gab zum Beispiel so ein Amuse-Gueule zu Beginn des Essens und es war so eine ganz, es gab auch nur mit Fleisch, es gab keine vegetarische Alternative, es wurde auch nicht gefragt. Das finde ich schon mal irgendwie nicht so geil. Und es war halt so winzig klein, dass ich es gegessen habe, bevor es verkommt. So ein winzig, mini, mini kleines Stück Pute mit so einem Mini-Klecks Pesto auf einem riesen
Teller. Aber waren das andere wirklich alles Fleischesserinnen? So viele?
Also nee, ich glaube, Vegetarier. Die haben alle so gedacht, ach, das ist ja irgendwie nicht der Rede wert, das ist jetzt ein Fingernagel. So, okay. Es war wirklich so winzig, aber auf einem großen Teller, so wie früher so Sterne-Gastronomie gemacht wurde.
Ja, ja. So wie bei Käfer in München.
Also so, es war einfach so,
sieben Gänge
so lächerlich.
Das schaffe ich also, ja gar nicht. Und dann geht man danach noch zu McDonald's, weil man Hunger hat.
Genau, und so war das so ein bisschen, also es war jetzt ein bisschen albern. Und dann gab es irgendwie so Pasta, das war irgendwie lecker, okay. Und ich finde es auch voll schön, dass wir mal woanders waren. Also ich will gar nicht sagen, dass die Freundin das doof ausgesucht hat, sondern ich finde es eigentlich geil, das so auszuprobieren. Aber da war halt so ein Kellner und der war halt auch so, der hatte so einen großen, sehr gepflegten Vollbart, weißt du, so ein bisschen zugepflegt, finde ich ein bisschen komisch, wenn ich so doll, denn ich dachte, okay, der 20 Stunden einfach seinen Bart frisiert, bevor er hergekommen ist. Und dann war der auch sehr stattlich und hat auch so lange Haare und so und war also zu einem Zopf natürlich und war irgendwie so auch irgendwie attraktiv, ein sehr großer, stattlicher Typ. Und der hat dann so auch immer so flirty Sprüche gemacht, was ich ja nicht so schön finde beim Essen. Also immer so, ja. Aber dass du jetzt hier bist und so wie Kellner irgendwie auch, so alles ein bisschen 80er, wie Kellner in den 80ern. Ja. So war die Portion und so war dieser Typ. Und in diesem Restaurant gab es halt so einen Pfeiler, der war so mitten im Raum. Und ich glaube, der Typ hat da schon häufiger gearbeitet, aber der ist irgendwie aus irgendeinem Grund.
Der Tigerkopf.
Volle Karomme.
Same procedure as every year, James.
Gegen diesen Pfeiler gelaufen. Und dann, und meine Freundinnen, die sind alle sehr unhöflich. Die haben so ganz auch gesagt, so während er genau daneben stand, was ist der jetzt dagegen gelaufen? Und ich habe so gesagt, nein, ist er nicht. Ich habe wirklich gesagt, nein, ist er nicht.
Er ist nicht. Er ist so wie eine Robbe hingefallen.
Ich weiß nicht genau, wieso ich das gesagt habe, weil er hat ja offensichtlich gemerkt, dass er dagegen gelaufen ist.
Alle und du so, nein, nein, nein. Think positive, du bist nicht dagegen gelaufen.
Es kam so richtig laut aus mir rausgeschossen. Ist er nicht? Und dann habe ich ihn noch so angeguckt. Und hab ihm so zugenickt, ne? Stimmt doch, bist du nicht.
Komm, wir verschwören uns jetzt gegen meine gemeinen Freundin.
Ich hab's nicht gesagt.
Und er schon so voll verunsichert, bin ich jetzt gegen gelaufen oder nicht?
Auf jeden Fall hatten wir auf jeden Fall für den Rest des Abends, er war noch da, ich hab ihm, es ging ihm gut, einen anderen Kellner.
Wirklich?
So viel dazu, dass man sich schämt. Ich finde es auch so geil, wie man so sagen kann, der rennt da genau hinter ihr so, ist er jetzt dagegen gelaufen? So, nein! Und ich weiß, es war ihm peinlich, weil er hat dann den Tisch, hat irgendwie bestimmt seinen Kollegen gefragt, Entschuldigung, können wir den Tisch wechseln? Dann hat der Kollege bestimmt gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, die sind ganz unmöglich oder keine Ahnung, was er dann gesagt hat.
Ja, ja.
Hat er dann wohl gesagt, ich bin gegen den Pfeiler gelaufen und das ist mir jetzt peinlich? Ich glaube nicht.
Nein, das hat er nicht gesagt.
Er hätte wahrscheinlich gesagt, ah nee, die eine kenne ich, mit der hatte ich schon mal was oder so. Keine Ahnung, was der gesagt hat. Auf jeden Fall, es muss uns nicht peinlich sein, wenn uns was Witziges vor allem, wenn uns was passiert. Also, aber es tut halt weh und ich weiß nicht, ich bin in letzter Zeit wirklich sehr oft mit Fahrrädern, also in den letzten Jahren schon ein paar Mal mit Fahrrädern. Einmal mit meinem E-Bike, das war aber nass. Dann bin ich mit dem Fahrrad auch in diesem Jahr schon einmal hingefallen. Ich bin jetzt, glaube ich, letzten 2 Jahren dreimal mit dem Fahrrad durch die Gegend geflogen.
Du fährst aber auch sehr viel Fahrrad. Ich glaube, das muss man prozentual sehen.
Stimmt. Mhm.
Ja, Hauptsache es geht dir wieder gut.
Es geht mir wieder gut, ist nichts passiert. Soll ich noch ein kleines Unglück erzählen? Ich plane ja nächstes Jahr, feiere ich ja meinen großen runden Geburtstag und ich plane ja meine 30. Geburtstagsfeier.
Endlich 30, ja, Denise.
Endlich 30. Und ich habe mit meiner, also und Lucio hat dann irgendwie gesagt, ja, ich mache dann einen Schokobrunnen. So, und dann hat Shana gesagt, oh, mit Schokobrunnen muss man aufpassen. Ich habe gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf. Ich war mal auf einer Party in einem Vereinsheim in Waldheim, hat sie so gesagt. Ich weiß nicht, wie ich dahin geraten bin. Ich weiß auch nicht, wer da gefeiert hat. Aber da gab es einen Schokobrunnen. Und der lief so und der leuchtete auch ein bisschen, weil da war in dem Raum war Schwarzlicht. Und dann habe ich so meinen Finger in die Schokolade gesteckt und in den Mund genommen und habe auf einmal gedacht, oh Gott, das ist Batterieflüssigkeit. Da lief halt so eine Flüssigkeit raus. Das war kein Schokobrunnen, das war einfach Deko. Und dann hat sie das gegessen. Schade, oh Gott. Und dann ist sie rausgelaufen von der Party, nach draußen gerannt, in diesen Wald und hat es erstmal ausgespuckt und dann hat sie gedacht, dann wurde ihr schlecht, also ich weiß nicht, ob es psychosomatisch oder weil sie wirklich hochgradig vergiftet war, keine Ahnung. Ja. Und dann ist sie einfach losgegangen und wollte einfach nur nach Hause. Aber sie hat den Weg nicht gefunden und ist statt zur Straße immer tiefer in den Wald gelaufen. Ich stelle mir so vor, wie sie so leuchtend im Wald steht und hat sich total verlaufen.
Schön, dass du als Mutter drüber lachen kannst.
Sie ist ja wieder rausgekommen aus dem Wald. Vermutlich, wer weiß, vielleicht ist es auch nicht Shana. Auf jeden Fall ist sie dann in diesem Wald und hat sich im Wald verlaufen und war dann da im Dunkeln. Und dann hat sie gedacht, scheiße, ich muss jetzt irgendwie jemanden anrufen und gucken, wo ich bin. Und dann hat sie aber gesehen, dass ihr Handy nicht mehr ging, weil an dem Tag ist ihr Handyvertrag abgelaufen. Sie konnte also ihre Freundin nicht anrufen. Und dann hat sie komischerweise zwei junge Frauen im Wald getroffen, die ihr dann gesagt haben, wo sie ungefähr ist. Und dann haben sie ihr so den Weg gezeigt und dann hat sie aus diesem Wald wieder rausgefunden und ist dann irgendwie aber wirklich auch voll weit an der Bult oder so, das ist weit weg von uns, wieder rausgekommen. Und das hat sie mir gerade erzählt, ich finde so eine lustige Vorstellung. So, sie will einfach nur Schokolade kurz ihren Finger in Schoko tauchen und auf einmal hat sie so ein
Ekel. Also in den USA könntest du dann jemanden verklagen, da muss man doch ein Schild dran machen, dass es non-eatable.
Keine Schoki. Batterieflüssig. Achtung, Batterieflüssigkeit. Nee, ich weiß gar nicht. Sie hat gesagt, sie hat sich vorgestellt, dass so Batterieflüssigkeit schmecken muss. Sie weiß auch nicht genau, was da durchgelaufen ist. Das ist doch auch voll die hässliche Dekoration. Wer macht denn bitte sowas? Also
80er-Jahre-Kellner.
Genau, das war bestimmt die Geburtstagsparty von diesem Typ, der dann im Restaurant gegen den Pfeiler gelaufen ist.
Ja, wenn der im Restaurant arbeitet, wird der nicht in Waldheim wohnen. Aber ja.
Aber das Restaurant war auch irgendwo, also ja. die Städte, in denen man so lebt, die sind dann ja doch größer als das, was man kennt. Ne? Selbst so eine kleine Stadt wie Hannover, naja, so klein ist es ja nicht. Aber da denkt man so, okay, krass, ja, nee, hier war ich auch noch nie.
Hier
das
war ich
ist
noch
einfach
nie.
Manchmal wie so eine andere Welt. Und dann denke ich immer so, hier wohnen Leute und das ist einfach deren Realität. Und die sind ja gar nicht
oh,
weg
nein,
von
mir. Oh
nein,
schrecklich für diese Menschen.
Die müssen jeden Tag so ein ganz, ganz kleines Stück Pute neben Pesto essen. Auf so einem viel zu großen Teller. Ja. Auf jeden Fall habe ich so eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram, was Leute darüber denken, wenn sie zu einer Party eingeladen werden und es gibt keinen Alkohol. Ey, und mir haben Leute persönliche Nachrichten geschickt mit so krassen Stories darüber, was
wirklich?
Das für Auswüchse. Ja, zum Beispiel hat mir eine Person geschrieben, dass sie auf eine Hochzeit eingeladen waren von einem befreundeten Paar. Und
Moment, das heißt, es gibt auf deiner Party keinen Alkohol?
Ja.
Es war ein Witz. Ja, ist okay.
Wir können gleich nochmal okay. Ganz in Ruhe darüber
Hochzeit
reden.
Hochzeit
aber ich hab,
von dem Paar.
Ich habe schon enttäuschte Stimmen auch gehört. Also oder so. Okay. Alkohol. Also ich verbiete keinen Alkohol, aber ich biete keinen Alkohol an. Um die Ecke gibt es einen Kiosk, da kann man sich besaufen, wenn man möchte. Meinetwegen kann man auch Alkohol mitbringen, aber es geht mir nicht ums Trinken. Also ich trinke ja eh nicht und ich finde es irgendwie auch schön, weil das Motto meiner Party ist ja cozy, comfy, 50. Und ich möchte gerne einen richtig gemütlichen Tag haben. Und ich habe auch einen richtig geilen Raum dafür gefunden, sage ich dir irgendwann mal. Und es soll halt einfach richtig geil gemütlich werden. So, es gibt vielleicht Gesichtsmasken und wir können uns in Pyjama oder in Jogginganzügen hinflezen. Es gibt leckeres Essen und es gibt bestimmt auch schöne Getränke, halt nur ohne Alkohol. Und es gibt bestimmt, vielleicht macht die eine oder andere Person noch irgendwie ein bisschen Musik, keine Ahnung, werden wir sehen. Und es gibt auf jeden Fall am Anfang für alle, die Bock haben, und am Ende Yoga und dazwischen kann auch jederzeit getanzt werden. Und das ist halt den ganzen Tag irgendwie so eine Tagesveranstaltung. Kann man kommen und gehen und wiederkommen oder den ganzen Tag da bleiben, wie man möchte. Das ist so mein Konzept. Und genau, und dann hat irgendwie, haben schon welche gesagt so, ach so, echt ohne Alkohol, finde ich aber doof oder finde ich jetzt nicht so geil. Und dann habe ich so eine Umfrage gemacht, weil mich das tatsächlich auch ein bisschen verunsichert hat und ich gedacht habe, also eigentlich will ich das nicht so. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand was trinken möchte. Aber ich habe keinen Bock, dass das so darum geht. Und das ist meistens bei großen Feiern so, dass es darum geht, natürlich die Person zu feiern und auch den Tag zu feiern. Aber es geht auch viel darum, zu trinken, was es für Drinks gibt und was man trinkt ja. Und so. Und darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Ich will nicht, dass der Alkohol sozusagen den Fokus das oder das Wichtigste ist oder so. Und ich will eigentlich auch, wünsche mir eigentlich auch, dass wir nicht Alkohol brauchen, um uns gehen zu lassen. Mhm. Und es gehen lassen, darum geht es ja bei meinem Geburtstag, er lasse ich einfach richtig gehen. Genau. Und bei dieser Umfrage haben halt Leute abgestimmt. Und die, also jetzt so bei meinen Leuten, die da, mir da auf Instagram, die das sehen, was ich da poste, da haben jetzt richtig viele abgestimmt. Für sie wäre das voll gut. Sie würden das feiern. Einige haben auch geschrieben, dass sie hingehen würden, aber es doof finden würden. Aber die meisten haben, also wirklich Großteil, also über 90% haben geschrieben, sie würden es gut finden. Vielleicht auch, weil sie sich denken können, dass ich das gerne höre. Keine Ahnung. Ich wünsche mir auch da ehrliche Antworten. Aber mir haben halt Leute persönliche Nachrichten geschrieben und die eine Person hat geschrieben, dass sie bei einem bei einer Hochzeit waren. Und dass eine Verwandte der Braut des Bräutigams, ich halte das jetzt mal offen, dass die richtig wütend war darüber, dass das Brautpaar, also eine enge Verwandte, dass das Brautpaar sich gewünscht hat, dass es kein Alkohol gibt auf der Hochzeit. Die war richtig sauer und hat das
einfach. Wie kann man über sowas wütend sein? Ich verstehe es nicht. Also.
Ja, das Interessante ist halt, dass in der Familie anscheinend Alkohol ein Problem war und dass es ein Familienmitglied gab, das auch schwerst Alkoholikerin war in dieser Familie von dieser Frau, die sich beschwert hat. Und dieses Familienmitglied hat sich, also hat Suizid begangen. Also mit diesem krassen Suchtproblem. So, also gab es also sogar noch diese Geschichte. Vielleicht hat sich auch deshalb das Paar überlegt, wir wollen das nicht, ne? Auch als Statement oder so. Und die hat sich einfach tierisch beschwert und hat es auch den ganzen Abend vor sich hergetragen und irgendwie alle damit angesteckt, sodass die Freundinnen dieses Paares das Bedürfnis hatten, sie müssen das jetzt so am Laufen halten und auch mit dem Tanzen beginnen, damit es irgendwie ein schönes Fest wird. Und das zum Beispiel war eine Nachricht. Und manche haben geschrieben, sie wären froh, wenn sie mal nicht die Einzigen sind, die nüchtern bleiben oder eine von wenigen. Mir hat auch jemand geschrieben, dass sie Alkoholikerin ist, die Person. Und dass das deshalb für sie ein Segen wäre, wenn es häufiger Partys gibt, wo sie nicht gefragt wird, warum sie nicht trinkt und so.
Ja, natürlich.
Ja, und ich fand es ganz interessant, weil Leute das wirklich beschäftigt und mich ja auch, weil ich so ein bisschen tatsächlich auch so verunsichert bin. Ist das jetzt eine coole Entscheidung oder nicht? Ich ziehe das jetzt einfach durch.
Es ist deine Entscheidung und deshalb ist sie cool, aber ich finde es grundsätzlich interessant, dass du von außen zu betrachten und festzustellen, mal wieder festzustellen, wie sehr Alkohol in unserer Gesellschaft verankert ist und dazugehört. Und dass es dann etwas Besonderes ist, wenn eine Geburtstagsparty, ja nicht, es ist ja kein, nicht mal Alkohol verboten, sondern es ist ja einfach nur, du bietest keinen Alkohol an, so, ja?
Genau,
Und auch das Motto gibt es aus meiner Sicht nicht so richtig her. Ich kann dazu, wenn das nicht eh schon alle gelesen haben, die uns hören. Alle 12. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich schreibe mal
hallo,
in die
schön,
Shownotes,
dass ihr noch da seid, ihr 12, Daniel Schreiber.
Schreibe ich mal in die Shownotes einen Literaturtipp, nämlich Nüchtern von Daniel Schreiber. Das habe ich damals gelesen, als ich schwanger war. Das ist so ein langer Essay. Daniel Schreiber, fantastischer Autor, gibt es auch viele andere, ganz neu, gerade Zeit der Verluste über Trauer. Und da schreibt er eben über seine Alkoholabhängigkeit. Und da war für mich, so, das, den zitiere ich immer, so ein ganz prägnanter Satz drin, wo er schreibt, wenn jemand auf einer Party oder unter FreundInnen erzählt, er habe aufgehört zu rauchen, dann wird immer gratuliert. Ne? Aber wenn man sagt, man trinkt nicht, dann fragen die Leute, warum. Also das so diese... Das ist eine völlig weirde, ein völlig weirder Vergleich, so, also so eine völlig weirde Reaktion auf eigentlich ein und dieselbe Leistung. Denn Alkohol ist nun mal die Droge, in der immer noch in unserer Gesellschaft die meisten Menschen sterben. Das muss man sich, glaube ich, so ein bisschen vor Augen halten. Und dann zu sagen, man kommt nicht richtig in eine Party rein oder man kann nicht richtig feiern, wenn man nicht trinkt, das ist, glaube ich, nicht die Verantwortung der Person, die keinen Alkohol anbietet, sondern da sollte man sich mal selber reflektieren, warum man vielleicht ohne Alkohol nicht in der Lage ist, richtig loszulassen und zu feiern. Und das meine ich gar nicht wertend. Also ich hatte diese Situation auch schon, dass ich mich warm getrunken habe quasi und dachte irgendwie, okay, jetzt muss ich mal ein Bier trinken, damit ich immer so ein bisschen klarkomme. Aber allein das zu denken, finde ich schon auch an mir selbst gefährlich. Und es gibt ja
inzwischen wirklich viele... Es gibt dafür ein Wort, ne? Vorglühen. Also allein, dass es dieses Wort gibt, damit man
also alleine, dass es was ganz Natürliches ist, dass Kinder ab einem gewissen Alter an Silvester einen Schluck Sekt mittrinken, weil das irgendwie dazugehört. Also auch so dieses Heranführen an das. Und dass man sich mal zum Beispiel überlegen sollte, welche Gelegenheiten gibt es in Deutschland, um Alkohol zu trinken? Und eigentlich gibt es keine Gelegenheit, an der kein Alkohol getrunken wird. Wenn jemand stirbt, wenn Leute sich lieben, wenn Leute sich verheiraten, wenn irgendjemand was geschafft hat, wenn Leute sich wiedersehen, wenn jemand Geburtstag hat, es hört ja gar nicht mehr auf, es hört nicht auf. Ja. Also alles ist immer...
Oh, darauf alles müssen wir anstoßen.
Genau. Genau, es ist alles immer eine Gelegenheit, um Alkohol zu trinken. Und ich habe eine Freundin, die auch seit einigen Jahren quasi sober lebt und jetzt auch nicht vorher krass abhängig war, aber einfach für sich entschlossen hat, dass das für sie selber cool ist. Und da gibt's ja auch inzwischen eine größere Bewegung an Leuten, auch viele in den USA, die einfach nicht mehr trinken. Gibt's auch gute Podcasts zu und so. Ich folge auch so ein, zwei Leuten auf Instagram. Und die dann für sich eben auch feststellen, was für Veränderungen das im Körper ergibt, wenn man den eben nicht regelmäßig vergiftet und nichts anderes ist es. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, ich trinke selber gerne Wein und Bier, aber nichts anderes ist es als eine regelmäßige Vergiftung des Körpers.
Ja, naja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt irgendwie tatsächlich ein bisschen damit gestruggelt, dass ich selber so skeptisch auf einmal wurde und so ein bisschen verunsichert durch die Situation, dass ich das so gelesen und gehört habe, auch von jemandem, ach so, ja, das ist ja schade. Und da dachte ich so, okay, eigentlich ist es ja gar kein Problem. Und stimmt, es passt auch einfach nicht dazu. Mir geht es ja darum, dass wir es uns gut gehen lassen. Und so genauso wenig, wie ich da einen Schweinsbraten hinstelle, habe ich halt Bock, Alkohol zu trinken.
Also jetzt mal, wenn ich jetzt hier zu Hause bin in einem Jogginganzug und ich mache mir eine Gesichtsmaske und ich sag irgendwie so, hey Alexa, spiele Meditationsmusik oder so, dann fange ich ja auch nicht an, mir dabei einen Jägermeister einzuschenken. Also jetzt mal ganz ehrlich. Manchmal würde ich das vielleicht gerne.
Aber manchmal braucht man das, meinst du?
Nee. Nein, also nein. Ne, es ist einfach wirklich eine gefährliche Droge. Und ich finde das wirklich wichtig, sich das bewusst zu machen und das vor allen Dingen auch Kindern bewusst zu machen. Also ich habe mir ganz oft mir Situationen überlegt, in denen das bei Familienfesten und so völlig normal war, dass Leute getrunken haben. Ich hatte jetzt nie die Situation, dass meine Eltern oder so beispielsweise da völlig voll waren oder so. Da, Gott sei Dank das nicht. Aber schon, dass das so ganz normal war und dazugehörte, wann wie getrunken wird. Und ich versuche Kasimir eben beizubringen, dass Alkohol wirklich was für Erwachsene ist und dass das was Gefährliches ist und dass man damit irgendwie, wie man so schön sagt, genussvoll, also vorsichtig umgehen muss und eben nicht so, ich finde es auch... Teilweise, ich finde es auch zum Beispiel, es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, ich finde es tatsächlich auch, ich finde es unangenehm, vor Kindern oder vor meinem Kind zu trinken, Alkohol zu trinken. Mhm. Also so dieses irgendwie, man trifft sich irgendwo und die Kinder spielen und man trinkt dann ein Sektchen oder so. Oder man trinkt vielleicht auch zum Abendessen als Elternteile schon einen Wein. Das machen wir vielleicht an Weihnachten, aber sonst nie. Ich will das nicht so vorleben.
Dass es so was ganz Gewöhnliches ist. Ich erinnere mich an meine Mutter, also ich habe ja eine krasse Geschichte auch mit Alkohol, weil mein Vater meiner Meinung nach an Alkohol gestorben ist.
Ja.
Der hatte halt ein richtiges Problem mit Alkohol. Und meine Mutter hat eigentlich nicht getrunken, also fast nie, also so ein bisschen mehr vielleicht, als ich mal Alkohol trinke. Aber es hat sie jetzt auch nie wirklich interessiert. Die hat aber immer Alkohol da und versorgt halt immer alle mit Alkohol, aber ist selber gar nicht so interessiert. Meine Mutter hat so richtig, die hat so ein richtiges Lager. Die findet es auch voll schön. Ich habe ihr so gezeigt, dass wir uns so einen Spa-Urlaub gebucht haben. Und dann habe ich ihr so Bilder gezeigt vom Pool und von diesem schönen Hotel und so. Und dann gibt's ein Bild mit so Flaschen. Und dann hat sie bei dem gesagt, oh, das sieht ja schön aus. Aber sie ist jetzt wirklich gar nicht interessiert an Alkohol. Aber ich erinnere mich mal, dass sie einmal betrunken war, als ich ein Kind war. Und so lustig war. Also sie hat dann halt einfach die ganze Zeit durchgelacht. Und es war irgendwie, da hatte ich so die Assoziation, ach, Alkohol kann ja auch irgendwie was ganz, ganz Schönes sein. Weil das war einfach sehr lustig, meine Mutter so viel lachen zu sehen und so. Ich glaube, sie hat auch ein bisschen, sie hört den Podcast jetzt übrigens. Ich glaube, sie hat auch ein ganz kleines bisschen Pipi in die Hose gemacht vor Lachen.
Das ist mir auch schon passiert.
Mir auch. Genau.
Betrunken es war und unbetrunken, glaube ich.
Es war auf jeden Fall, also so einfach so einen richtigen Lachflash hatte sie da. Und das daran erinnere ich mich, dass ich das total schön fand. Aber ich habe halt auch krasse Assoziationen mit Alkohol. Jetzt zum Glück irgendwie habe ich jetzt nie so, was ja auch viele kennen, bestimmt aus ihren Familien Gewalt erfahren oder so. Aber ich hatte halt einen Vater, der offensichtlich irgendwie ein richtiges Problem hatte. Und das war natürlich auch super unangenehm. Und den habe ich halt auch manchmal dann getroffen mit Freundinnen, weil der hatte auch so einen Laden und so. Und dann bin ich da auch gerne mal hingegangen und wir haben so Schmuck geschenkt. Mein Vater hat uns dann immer ganz viel Schmuck geschenkt. Der hatte so einen Schmuckladen und so Accessoires und so. Und dann musste ich aber auch immer checken, ob das jetzt cool ist, dahin zu gehen. Also ob das jetzt peinlich ist, weil er betrunken ist oder nicht und so. Und das sind halt so Momente, die einfach schwierig und unangenehm sind. Ich habe mir eigentlich Notizen gemacht, weil ich wollte dir Sachen erzählen. Ich finde, die muss mal gucken, ob ich die finde, weil ich immer denke, wir treffen uns im Podcast und dann. Ah, und dann weiß ich immer nicht, was ich erzählen soll. Und deshalb habe ich mir Notizen gemacht. Willst du noch was erzählen oder zum Thema Alkohol?
Ja, hast du deine Notizen vorliegen oder?
Ich habe zwei Notizen. Die eine Notiz ist, die eine Notiz heißt Ferngespräch und die andere heißt Cam Normandie. Und welche möchtest du zuerst?
So wie Sachen, so wie die Leute sich aufschreiben, wenn sie nachts aufwachen und irgendeinen Gedanken haben, schreiben sie sich das auf und schlafen dann wieder ein. Und irgendwie, ich habe leider vergessen, wer, irgendein Musiker hat das mal auf der Bühne erzählt, dass er dann nachts wach geworden ist und dachte, jetzt hat er die, ach ja, Herbert Grönemeyer war das, genau. Herbert Grönemeyer hat das mal in einem Interview erzählt. Der ist ja nachts, er hat das ja eben auch so arbeitet, dass er dann sich alles aufschreibt, was ihm so durch den Kopf fliegt. Und dann ist er nachts wach geworden, hat gedacht, das ist jetzt die Songidee.
Genial.
Die beste Songidee aller Zeiten. Schreib's mir auf. Und dann ist er wieder eingeschlafen. Und am nächsten Morgen hat er sich angeguckt, was er sich aufgeschrieben hat. Und da stand nur, Frau liebt Mann.
Genial. Gibt's auch noch gar keine Songs drüber.
Mega geil. Okay, Ferngespräch.
Okay, Ferngespräch handelt auch von meiner Mutter. Mama, tut mir leid, aber du bist so lustig. Meine Mutter sagt irgendwie so, warte mal, wie war denn das nochmal? Scheiße, jetzt kann ich es nicht erzählen. Mir geht's wie Herbert. Warte, also ich rufe meine Mutter an und sie geht auch ans Telefon und ist aber ganz aufgeregt. So, du, ich kann jetzt gerade nicht sprechen, weil ich telefoniere auf der anderen Leitung. Du, ich rufe dich gleich zurück, okay? Ich telefoniere jetzt hier ganz wichtig auf der anderen Leitung. Ich rufe dich zurück, ne? Ist ein Ferngespräch. legt sie so auf und ich denke so, was gibt's eigentlich noch? Was ist eigentlich ein Ferngespräch?
Was ist denn,
dann habe ich so gedacht, wir haben ja Verwandte. Wir haben ja Verwandte in Kanada, in Ontario, die telefoniert bestimmt mit denen, ne? Und dann hat sie mich zurückgerufen und dann hat sie so gesagt, ja, oh du, habe ich ja gerade telefoniert. Ich so, mit wem hast du telefoniert? Das war ja ein Ferngespräch. Ja, mit meiner Freundin S. Punkt. Die wohnt doch in Hameln.
rauskommt.
In Hameln.
Das ist so wie meine Oma,
das ist das gleiche Bundesland. Sagt,
kind, jetzt müssen wir mal was schnell auflegen, sonst wird's teuer.
Ja.
Die sind einfach Ferngespräch nach Hameln. Wahrscheinlich erstmal in der Zentrale angerufen und jemand musste sie dann so umstöpseln, damit sie überhaupt nach Hameln weitergestellt
ja, einen
wird.
Genau. Oh Gott. Richtig witzig. Also bei uns war es immer teuer, weil ich habe ja wirklich früher sehr viele Ferngespräche geführt mit meiner großen Liebe nach Frankreich. Und da musste man ja tatsächlich noch so bezahlen. Apropos Frankreich, das andere Stichwort war ja Cam und Normandie. Ich habe jetzt gerade vor kurzem das Braunschweiger Filmfestival moderiert. Und da gibt es 10 Preise, die an Filmschaffende aus der ganzen Welt vergeben werden. Und ein Preis ist ein Preis, der, das ist total süß, der ausgelobt wird von einer Jugendjury. Und ein Teil der Jury kommt aus Frankreich und der andere Teil kommt aus Deutschland. Und die gucken sich halt alle Filme gemeinsam im Kino an und wählen dann eine Regisseurin oder einen Film aus, den sie besonders bemerkenswert finden. Und diese Jury kam zu uns. Es gab 2 Mädchen, die dann auf der Bühne den Preis quasi verliehen haben und ihre Laudatio lesen mussten. Und das ist auch immer voll süß, weil die Deutschsprachige liest es dann auf Französisch und die Französin liest es auf Deutsch. Also es ist immer sehr, sehr schön und auch ausführlich, wie sie dann den Film besprechen. Und ich war total gestresst, als ich ankam. Ich bin zu spät gekommen. Ich war so ein bisschen, also ich fühlte mich nicht so wohl an dem Tag. Irgendwie waren hier alle krank. Jan hatte ja auch Covid und ich war irgendwie, also die ganze Zeit war es zu Hause so anstrengend, weil wir uns aus dem Weg gehen mussten und es war vorher viel und so. Ich war einfach durch. Und dann bin ich da angekommen und habe so gemerkt, scheiße, ich habe meinen Kamm vergessen. Und ich habe so gedacht, wenn nichts geht, mache ich mir einfach einen riesengroßen Afro. Dann ist immer alles schon cool. Dann kann ich irgendwie sozusagen, dann bin ich meine Krone hilft mir dann irgendwie, da zu sein und präsent zu sein und so. Das ist irgendwie auch so ein bisschen psychologisch. Und dann habe ich aber meinen Kamm vergessen. Und dann kam so ein Mädel, also eine Französin, und die hatte einen riesigen Afro. Und ich sehe sie so und denke so, geil. Ich so, hey, hast du einen Kamm dabei? Penny heißt Kamm auf Französisch. Und dann hat sie so gesagt, tut mir leid, habe ich nicht. Und war so ganz komisch und distanziert und verunsichert. Und dann hat sie irgendwie so an ihrem Handgelenk gepult und hat so ein Haarband genommen und hat mir das so gezeigt. Und dann habe ich so gesagt, nee, ich wollte einen Kamm wegen des Afros. So.
Also hast du auf Französisch mit ihr geredet?
Genau. Und dann meinte sie so, nee, ich habe keinen Kamm dabei. Und dann ich so, macht nichts, habe ich dann gesagt. Dann kam sie ein bisschen später nochmal mit ihrem Haargummi und hat gesagt, soll ich mir die Haare zumachen? Und dann hat die gedacht, dass ich wollte,
dass man ihr Afro nicht sieht. Oh, fuck.
Das war so schlimm. Und ich so, nein, ich wollte mir einen Kamm von dir leihen, damit ich mir ein Afro machen kann. Und sie hat gedacht, ich wolle, dass sie ihr Haar anders trägt.
Oh mein Gott.
Und wenn es nur 5 Minuten waren, dass sie das gedacht hat, wie schlimm ist das bitte?
Ja, ja.
Das war so ein schreckliches Missverständnis. Ich so, nein, du siehst wunderschön aus. Ich wollte mir nur einen Kamm ausleihen von dir, weil ich wollte mir auch gerne einen Fro machen. Und ich habe meinen Kamm vergessen. Und dann habe ich gedacht, ich habe dann so gesagt, das kann nicht sein, dass du hast das wirklich gedacht, dass ich das zu dir gesagt habe und so. Und dann, oh Gott, das war so schlimm. Ich habe fast geheult.
Ja. Das war so ein krasser Moment. Aber da kannst du mal auch mal sehen, dass das ihre erste Assoziation ist, wie sehr dieses Thema auch einfach noch präsent ist, dass schwarze Frauen oft denken oder auch aus meiner Erfahrung eben auch bei Formaten und öffentlichen Auftritten gesagt bekommen, dass sie eben nicht ihre Haare natürlich tragen sollen.
Dürfen. Voll. Und es war so eine junge 16-Jährige, die ihren Afro mit Stolz dahin getragen hat und wunderschön war.
Und dann kommt
und
auch noch eine schwarze
dann kommt
Frau,
so
die
eine, kannst du mal deine Haare?
Weg damit!
Hast du einen Kamm? So hat die das verstanden. Dabei habe ich es ganz freundlich also gesagt. Und ich habe einfach nur gedacht, es wird ihr klar sein, dass ich mir den Kamm ausleihen will. Also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass sie denken könnte, dass ich möchte, dass sie ihr Haar anders macht.
Ja, wer weiß, was sie für Erfahrungen gemacht hat, ne? You never know.
Ich fand's so krass. Ja, und ich kenne ja dieses Gefühl, dass, also was ich jetzt gerade gesagt habe, mir die Haare groß zu machen und so. Das ist ja auch wie so eine Befreiung, weil ich habe auch so oft das Gefühl gehabt, die Haare müssen weg, so, ne, und müssen ordentlich getragen werden oder so.
Als wäre das nicht ordentlich, aber ja.
Ja, ja, genau. Und es war, dieser Moment hat mich einfach total gekriegt, so. Wir waren dann, das war dann alles gut und sie hat es auch verstanden und ich konnte das zum Glück aufklären. Ich bin froh, dass sie noch mal was gesagt hat, weil wenn wir das nicht aufgeklärt hätten, wäre sie wirklich mit dem Gedanken nach Hause gegangen und hätte vielleicht in 20 Jahren in einem Podcast erzählt. Und damals, da kam dann eine schwarze Frau zu mir und hat gesagt, meine Haare.
Selbst die hat gesagt, genau, in Deutschland.
Genau, genau. Oh mein Gott. In Deutschland ist es noch viel schlimmer. Aber dann waren wir mehrere Frauen mit Afro auf der Bühne an dem Tag, weil es gab eine Regisseurin, Angela Ottoba, die hat dann auch einen Preis bekommen und die hatte auch einen Afro. Das war voll cool.
Geil.
Alle haben
ich
hab
noch einen Mediatheken-Tipp. Ich muss aber eine kleine ist gut. Ich schicke hier eine Content-Warnung voraus, dass wir vielleicht die nächsten 3-4 Minuten inhaltlich über das Thema Kindstod sprechen werden. Wenn also das zu krass ist für euch, dann springt einfach 5 Minuten weiter. Genau. Eine Freundin von mir, die Sabrina, der jetzt stolpere ich auch noch über den Namen. Erst haben wir den Aufruf und ich stolpere über den Namen. Sabrina Ndiaye, mit der habe ich beim Bundespräsidenten das Sommerfest moderiert. Und die hat mit einer Freundin, Victoria heißt die, sind beides Journalistinnen, die haben einen Film zusammen gemacht, weil sie dokumentieren wollten, die waren beide gleichzeitig schwanger, wie ihre, in was für eine Welt ihre Kinder hineinwachsen. Also das eine Kind als Sohn einer schwarzen Mutter, Sabrina ist eine schwarze Frau, und das andere Kind als Sohn einer weißen Mutter. Victoria ist weiß. Und das haben sie gemacht, das haben sie auch angefangen. Und dann ist kurz vor seinem ersten Geburtstag der Sohn von Victoria unerwartet verstorben. Und der heißt auch noch Kasimir mit C. Und dann haben sie überlegt, wie gehen wir damit um und haben diese Doku weitergedreht und zeigen eben auch ihren Umgang als Freundin miteinander, der wirklich nicht immer einfach ist. Die Trauer, den Umgang mit Trauer oder ich würde eher sagen den Versuch eines Umgangs mit Trauer. Das Kind hatte wohl eine seltene Stoffwechselerkrankung, die eben nicht erkannt wurde. Genau. Und das ist natürlich der größte Horror, der passieren kann. Und Sabrina setzt sich viel damit auseinander, wie sie als Freundin jetzt mit ihr umgehen kann. Victoria setzt sich eben viel mit ihrer Trauer zusammen mit ihrem Mann auseinander. Auch damit, dass sie Kinder im Alter ihres verstorbenen Kindes nicht mehr sehen kann und so. Und ich habe mehrmals geheult bei diesem Film. Es ist eine Doku, die ich verlinken kann und wo ich auch ganz klar sage, guckt euch das an, wenn ihr tough genug dafür seid. Aber ich fand die sehr berührend und ich fand es irgendwie sehr stark zu sagen, wir machen diese Dokumentation weiter, auch wenn sie gerade einen ganz anderen Weg geht. Weil ich glaube, dass man in dieser Dokumentation ganz viel auch darüber lernt, wie man als Freund oder Freundin von jemandem, der einen sehr großen Verlust erlitten hat, wie man mit den Leuten umgehen kann, was man sagen kann, was man nicht sagen braucht, was man machen kann. Und so dieses, ja, meld dich, wenn du was brauchst, dass das eigentlich das Schlimmste ist, was man sagen kann. So sagen ja auch Leute wirklich immer, die betroffen sind. Sprechen da auch mit einer Trauerbegleiterin für Eltern, die eben so etwas erleben müssen. Und ich fand es einen ganz berührenden und starken Film.
Ich glaube, ich bin jemand, die sagt, meld dich, wenn du was brauchst.
Ja, ist nicht cool. Also ich glaube, das ist auch einfach eine Unsicherheit. Und wir lernen einfach, also auch Trauer und Tod ist immer noch ein ganz großes Tabu in dieser Gesellschaft. Und wir lernen halt nicht, umzugehen. Wir sind halt total verunsichert. Wir wollen auch nichts Falsches sagen. Und wir lernen nicht, umzugehen mit diesem Thema. Und was ich auch jetzt in den letzten 2 Jahren auch aus dem persönlichen Umfeld gelernt habe, ist, dass es dann tatsächlich besser ist, zum Beispiel einfach ein Paket mit Lebensmitteln zu schicken oder mit grundsätzlichen Sachen, die man braucht, damit Leute nicht noch einkaufen gehen müssen, weil sie sich eh noch um jeden Scheiß kümmern müssen. Oder zu sagen, ich komme jetzt vorbei, du dusch dich und ich koche dir was zum Mittagessen. Also auch einfach so und dann zu fragen, ist das okay? Aber eben nicht so allgemein zu sagen, melde dich, wenn du was brauchst, sondern wirklich zu sagen, morgen habe ich 2 Stunden Zeit, da komme ich zu dir und wir machen was. Ich koche was für dich, wir spielen was, wir sprechen über deinen Verlust, whatever, aber ich bin da, so. Und auch ganz interessant, das hat dann die Victoria erzählt, dass die Gesellschaft und auch ihr Umfeld dann nach einer Zeit auch einfach denken, jetzt ist aber auch mal gut, weißt du? So, jetzt musst du mal wieder funktionieren. Und dass das natürlich auch nicht klappt, so. Und das fand ich ganz spannend. Ja, jetzt sind die 5 Minuten, glaube ich, fast um. Also wenn die Leute dann wieder hier hinspringen.
Aber dann können wir doch weiterhin trotzdem darüber sprechen, was man tun kann, weil dieses, also ich bin hier jederzeit, du kannst mich immer anrufen. Also das ist sowas, was ich sage, weil ich, und das finde ich total interessant, wenn du sagst, einfach auch so proaktiv, also so ganz konkrete Dinge anzubieten.
Ja, ich glaube zum Beispiel an deinem Beispiel, was du sagst, mit dem ich bin hier, du kannst mich jederzeit anrufen, das ist schön. Ich glaube, besser wäre es zu sagen, wollen wir morgen um 9 Uhr telefonieren?
Weißt du? Ja, dass man konkreter wird.
Und, genau, genau.
Ja, genau. Ich kann den Umgang mit Trauer und wie man sich verhält als Außenstehende, als Freundin oder als Bekannte, das finde ich ist wirklich was, wo ich auch gerne lernen will. So, weil ich weiß, ich hatte die Situation schon ein paar Mal. Ich hatte auch die Situation, dass ein Kind gegangen ist, als mein erstes Kind noch sehr klein war. Und die waren auch im gleichen Alter. Wir haben sehr viel zusammen gemacht und so. Und dann passiert nämlich dieses, erstens will die Person mein Kind noch sehen. Zweitens dieser krasse innere Konflikt zwischen ich habe das Glück, dass mir das nicht passiert ist.
Ja, genau.
So, das ist schambesetzt irgendwie dieser Gedanke. Und wie gehe ich so um? Also ich habe diese totale Überforderung damit auch schon gespürt so. Und ja, also ich habe ja mal erzählt auch von einer Freundin, an die ich auch wirklich sehr, sehr oft denke, die gestorben ist und Kinder hinterlassen hat und auch ein Baby. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das hier erzählt. So
ja.
Auch. Und da war ich dann jetzt, war ich dann für das Baby da, aber jetzt auch nicht für alle anderen. Also ich konnte halt da auch nicht viel machen und wusste auch nicht so genau, was ich machen kann. Ich habe dann einfach konkret geholfen, ein Baby zu versorgen in der Zeit.
Ja,
so. Aber
gut.
Diese Überforderung und auch dieses da gar nicht hingucken zu wollen, weil das einfach so schmerzhaft ist und auch so angstbesetzt, einfach der Tod an sich und die Angst, jemanden zu verlieren, der oder die einem sehr wichtig ist, die verhindern, glaube ich, dass sich natürliche Verhalten damit, oder vielleicht gehört das auch dazu, aber ich finde es gut, dass du sagst, ganz konkret, dass man ganz konkret so Sachen anbieten kann und dann auch natürlich damit leben muss, wenn man eine Abfuhr bekommt, ne?
Natürlich.
So, und dann kann man aber, dass man sich dann trotzdem nicht zurückzieht, sondern vielleicht das nochmal anders probiert, an anderer Stelle, mit einer anderen Sache oder so.
Ja.
Ja, aber ich glaube, ich bin auch für Freundinnen, die getrauert haben, nicht immer eine gute Freundin gewesen. Einfach auch aus einer Überforderung heraus. Also
ja,
muss ich so sehen. Ich gucke mir das auf jeden Fall an, wenn ich in einer guten Verfassung bin. Weil,
genau, sehr gut.
Ja, aber danke für den Tipp. Das ist ein gutes Thema auch. Ja, ich merke mein Knie, ich glaube, ich blute. Aber
okay, dann machen wir jetzt mal Schluss, damit du dich versorgen kannst. Und wir hören uns ganz bald wieder.
Ja, vielen Dank, Tschüss. Dass ihr eingeschaltet habt in die kleine schwarze Chaospraxis. See you soon. Hear you.
Ciao.